Im Moment schaut die Welt zumindest gelegentlich in Richtung USA und den Kampf ums Weiße Haus. Donald Trump liefert die Schlagzeilen. Immer mehr Republikaner meinen, er sei der richtige Kandidat für den Präsidentenposten. Und von außen schaut man auf die Staaten und fragt sich mitunter fassungslos, wie das in einem aufgeklärten Land geschehen kann. Dagegen war ja selbst der ahnungslose Ronald Reagan ein Waisenknabe. Wie auch immer, bevor der amtierende Präsident Barack Obama sein Bündel schnürt und auszieht aus 1600 Pennsylvania Avenue, gibt es hier im deutschen Reiseradio noch eine Rückerinnerung an Zeiten, in denen der Präsident regelrecht geliebt wurde und viele darauf setzten, dass jetzt Bewegung ins Land kommt. Die gab es ja auch, aber der Prophet gilt im eigenen Land ja meist nichts. Deutsches Reiseradio mit Rüdiger Edelmann und der Erinnerung an eine Reise von vor rund 5 Jahren. Selbstverständlich mit aktuellen Updates versehen. Hauptthema: Deutsche und Deutsches in den USA und in Washington, D.C.
13 Jahre lagen zwischen meinem letzten und dem aktuellen Besuch in der amerikanischen Hauptstadt. Der Weg mit dem Mietwagen in die Stadt erscheint zunächst wie immer. Aber spätestens, wenn man über die Key Bridge kommend den eigentlichen Boden von DC, wie die Einheimischen sagen, erreicht, wird es augenfällig. Hier hat sich vieles verändert. Je weiter man Richtung Innenstadt fährt, desto auffälliger wird das. Es galt also während meines Aufenthalts, die neuen Facetten von Washington zu erkunden, ohne das Pflichtprogramm komplett zu vernachlässigen. Aber was gehört denn zur Pflicht? Rüdiger Lenz, früher Fernsehkorrespondent der Deutschen Welle, meint da ganz lapidar:
Das Weiße Haus, weil das jeder Tourist gesehen haben muss. Die Mall, denn entlang der Mall haben sie eigentlich die Gebäude und die kulturellen, politischen Bestandteile, die Amerika ausmachen. Den Kongress, die berühmtesten Museen der Welt. Dann auf der anderen Seite die großen Denkmäler über ihre Präsidenten. Das Washington Monument, dieser riesige künstliche Obelisk, der mitten in der Mall steht. Dann das Jefferson Memorial, das Lincoln Memorial. Ich meine, wenn Sie das alles auf sich wirken lassen, dann haben Sie an einem Tag oder an 2 Tagen ein Stück Geschichte in sich aufgenommen, wie man es besser gar nicht machen kann.
Und wie macht man sich all dies am besten und bequemsten zugänglich? Chris vom Verkehrsamt weiß Rat im wahrsten Sinne des Wortes.
I think one of the best ways to see the main sights is get onto a bike tour.
Am besten macht man die Besichtigungstour auf dem Fahrrad. Man kann über die National Mall radeln, alle wichtigen Sehenswürdigkeiten und braucht dazu etwa 3 Stunden. Wenn du das alles zu Fuß machen würdest, wärst du mal mindestens 5 bis 6 Stunden unterwegs.
You know, from one end to the other. And back around, it would take you probably 5 or 6 hours to do so.
Und trotzdem, die Sehenswürdigkeiten sind nicht alles. Man muss Washington auch inhalieren und erleben. Wer dazu gerne eine frische Prise hat, geht nach dem Rundgang vom Lincoln Memorial aus zum Fluss, dem Potomac, runter.
Right along the waterfront there, you have the Kennedy Center. At the Kennedy Center there is our National Symphony Orchestra, the National Ballet.
Direkt am Flussufer steht das Kennedy Center, Heimat des National Symphony Orchestras und des Nationalballetts. Dann kommt das Watergate Hotel, der Ort, wo sich die Affäre um die Nixon-Regierung abgespielt hat. Und von dort läuft man weiter in Richtung Georgetown. Dort gibt es am Wasser eine große Zahl von Bars und Restaurants. An einem schönen Nachmittag oder Abend ist das der ideale Platz für ein Getränk. Einfach hinsetzen, entspannen und die Stadt genießen.
And it just, you know, on a cool afternoon or an evening, it just makes a great place to have a cocktail and really sit back and relax and sort of enjoy the city.
Und Freizeitfreude bietet nicht nur der eben schon erwähnte Stadtteil Georgetown. Im Lauf der letzten Jahre ist Washington ganz schön bunt und vielfältig geworden. Chris hat mir dann für den Abend gleich ein paar Tipps gegeben.
Georgetown is, I think, will always be that neighborhood where people want to go out, and it just really has a friendly vibe to it.
Georgetown wird immer zu den Top-Favoriten zum Ausgehen gehören. Immer mehr Leute gehen jetzt aus in der Umgebung des Logan Circle. Da gibt es unzählige Restaurants und Bars. Das Ungewöhnlichste ist wohl das Church Key. Dort gibt es etwa 100 internationale Biere zu kaufen, und die haben sogar einen Biersommelier, der einem bei der Auswahl zum Essen berät. Und auch die Umgebung der U Street ist spannend. Eigentlich handelt es sich hier um einen schwarzen Stadtteil, ursprünglich bekannt als der schwarze Broadway, und das noch bevor Harlem in New York bekannt wurde.
The Black Broadway. So before Harlem in New York, there was actually U Street.
Und genau dieser Tipp führt zur bangen Frage, ob man da als Tourist so einfach hingehen kann. Denn in Rückerinnerung an die 90er Jahre ist mir in Erinnerung, dass man bitte nicht überall herumstolzieren sollte. Rüdiger Lenz meint dazu: Ja, Aber
Washington ist immer noch eine schwarze Stadt und eine schwarze Stadt mit dem Problem, die schwarze Städte in Amerika nach wie vor haben. Es gibt Rassenprobleme, es gibt Armutsprobleme, es gibt Bildungsprobleme und es gibt Stadtviertel in dieser Stadt, wo Weiße nach wie vor entweder nicht erwünscht sind oder sich selbst dort nicht sicher fühlen. Das ist die Realität. Auf der anderen Seite hat sich, was Kriminalität insgesamt anbetrifft und die Unsicherheit und die Frage der sozialen Struktur auch vieles positiv entwickelt. Aber die Stadt hat verschiedene Gesichter. Eins davon ist Northwest, das ist ein weißes Gesicht. Und zwei andere Gesichter, Southeast und Southwest, sind weitestgehend schwarz.
Die Gesichter einer Hauptstadt jenseits von Innenstadt und Regierungsviertel. Angekommen und da mein Hotel, das Donovan House in der 14. Straße, nur 10 Gehminuten vom Weißen Haus entfernt liegt, beschließe ich, die Erkundung des veränderten Washington auf den nächsten Tag zu verschieben. Aufstehen im Dunstkreis von Präsident Obama. Das ist ein ganz eigenes Gefühl. Wie sehr man auf Distanz gerät, merke ich, als ich nach ewigen Zeiten die Pennsylvania Avenue ansteuere. War der Straßenblock mit der Hausnummer 1600, dort steht das Weiße Haus, vor Jahren noch offen zum Entlangschlendern, so ist die Front heute weiträumig abgesperrt. Die Touristen drängen sich im Park am Lafayette Square. Für Fotos reicht es und außerdem bin ich ja mit Peter Schaffrath zum Frühstück verabredet. Und das direkt am Park im ehrwürdigen und bereits 1884 erbauten Hay Adams Hotel. Er erwartet mich und bei der ersten Tasse Kaffee im Restaurant versuche ich per Rundumblick einen Prominenten zu entdecken, denn das Hay Adams ist bekannt für besondere Gäste. Heute haben Sie Pech, sagt Peter Schaffrath, aber die Gästeschar ist schon beeindruckend. Das hat mich in der Anfangszeit regelrecht nervös gemacht.
Ja, am Anfang, wenn man das erste Mal damit konfrontiert ist, macht das schon einen sehr tollen Eindruck. Aber je länger man hier ist, desto mehr gewöhnt man sich an große Personalitäten. Ich glaube, alles, was einen Namen hat, war hier. Vorgehende Präsidenten wie George Bush war hier, Bill Clinton ist sehr oft hier, seine Frau Hillary Clinton, Bill Gates ist hier. Wir haben sehr, sehr viele bekannte Leute hier. Ich meine, ich möchte nicht alles aufzählen, da würden wir zu lange Zeit zu brauchen.
Aber einen wünscht man sich dann doch her. Schließlich hat's der Präsident nur über die Straße. Sie werden staunen, sagt Peter Schaffrath. Barack Obama war nicht nur kurz hier.
Es war sehr gut, dass wir den Präsident Obama hier mit uns hatten. Er war hier mit seiner Frau und seinen zwei kleinen Töchtern. Sie waren ungefähr für 10 Tage hier, bevor sie dann offiziell ins Weiße Haus rübergezogen sind. Und dann, was sehr schön war, die Töchter, weil auch für die Sicherheitsvorkehrungen durften sie nicht so viel raus. So, sie kamen runter in die Küche, dann haben wir sie auch unterhalten. Wir haben ihnen gezeigt, wie man Eiscreme macht, wie man Sorbet macht, wie man Hähnchenfilet bratet für ihr Dinner abends und so weiter.
Und apropos Dinner, Mr. President höchstpersönlich war auch schon in der Küche.
Ja, Sie werden lachen. Ich meine, er ist sehr, sehr gesund eigentlich. Aber ab und zu, da hat er auch seine schwache Seite. Für unsere Personalküche habe ich einmal Rinderrippen gemacht und das hat er gerochen. Da hat er gesagt, die muss ich haben. So, da hat er nicht nur eine Portion davon verzehrt, sondern zwei sogar. Da haben wir uns sehr gefreut.
Der Präsident in der Personalkantine. Davon träumt vermutlich mancher. Jetzt wohnt er gegenüber und da wird daheim gekocht. Klingt seltsam, aber ist so. First Lady Michelle Obama legt großen Wert auf gesunde Ernährung. Sie tritt dafür in der Öffentlichkeit ein und hat das mit dem gesunden Essen natürlich bei der eigenen Familie begonnen.
Sie haben einen Garten angelegt im Weißen Haus, wo sie Gemüse, Kartoffeln, Möhren und was alles wächst, dass sie das aufwachsen lassen da und dass sie das selber verbrauchen im Weißen Haus. Nur um zu zeigen, dass man gesund leben kann.
Darauf eine Portion Rührei mit Speck, denn der Tag in Washington ist noch lang. Peter Schaffrath hat in all den Jahren dem Hay Adams die Treue gehalten. Der Küchenchef des Nobel Hotels fühlt sich wohl in der amerikanischen Hauptstadt. Überhaupt, wohlfühlen kann man sich in D.C., dem District of Columbia, wie die Region der Hauptstadt heißt. Washington kommt angenehm unamerikanisch daher. Das beginnt schon mit der streng geregelten Bebauungsgrenze. Innerhalb von D.C. darf kein Gebäude höher sein als die Spitze des Kapitols. Wer hier unterwegs ist, merkt damit ganz schnell, wenn er den Hauptstadtbezirk verlässt und auf den Boden von Maryland oder Virginia kommt, denn sofort schießen die Stockwerkzahlen in die Höhe. Washington D.C., die Machtzentrale der USA und irgendwie auch ein wenig die Nachrichtenzentrale des Landes, davon wird gleich die Rede sein. Nachdem ich das Hay Adams Hotel verlassen hatte, fand ich mich ganz schnell im Straßengewirr wieder und auf der Avenue, an der auch das Weiße Haus, der Sitz des Präsidenten, liegt.
Ein Springbrunnen. Wir befinden uns hier gewissermaßen im Zentrum der Macht. Pennsylvania Avenue, Washington, D.C. Nicht weit von hier ist die Adresse 1600 Pennsylvania Avenue. Dort steht das Weiße Haus, abgeschirmt inzwischen. In früheren Jahren war hier noch eine Straße. Inzwischen ist es eine Fußgängerzone mit Pollern hoch bewacht. Die Pennsylvania Avenue ist lang und ich befinde mich im Moment auf dem Weg in Richtung Museum. Das heißt, das Museum, das sich mit den Nachrichten beschäftigt. Nachrichten aus aller Welt, und ich bin sehr gespannt, was dabei herauskommt.
You listen to WNYC AM 820 and online at WNYC.org.
You're listening to the Larry King Show, live from the nation's capital.
The museum, it takes a look at history.
Das Museum wirft den Blick auf die Geschichte durch die Linse des Journalismus, Radio, Fernsehen und Zeitungen. Es ist ein interaktives Museum. Jeder kann reinkommen und die eigene Geschichte und Geschichten erleben.
Jernison Thompson vom Museum über den Prachtbau und sein noch beeindruckenderes Inneres. Die Fassade ist schon prächtig. In der Eingangshalle fühlt man sich regelrecht erschlagen. Riesige Bildwände. Ein Nachrichtenhubschrauber hängt von der Decke herab und gleich hinter der Kasse erwartet einen die erste Lektion in deutsch-amerikanischer Geschichte in einem Stück Berliner Mauer inklusive DDR-Wachturm. In Echtgröße, versteht sich. Das macht ein wenig die Dimension deutlich, mit der man umgehen muss. Ernste dokumentarische Abteilungen wechseln sich ab mit Vergnügen. So kann man als Besucher zum Beispiel auch Reporter spielen.
Seid ein eigener Fernsehreporter. Hier stellt man sich als Besucher vor die Kamera wie ein Fernsehreporter. Du liest vom Teleprompter ab, stehst vor einer Blue Box und man kann dich mit diesem Trick optisch vor das Weiße Haus stellen, das Kapitol oder in ein Sportstadion. Es ist witzig, dazu zu sehen. Einige machen das ganz professionell und andere haben große Probleme damit, vor einer Kamera zu stehen.
Beeindruckend auch die Dokumentation der jüngeren Geschichte in Galerien mit Ton- und Bildmaterial. Selbstredend gibt es gesonderte Abteilungen mit den Nachrichten-Highlights Amerikas. Dazu gehört leider auch die Berichterstattung rund um den 11. September 2001. Sich hier komplett umzusehen würde den ganzen Tag dauern, aber einem Gast aus Deutschland präsentiert man natürlich auch eine besondere Geschichte. Vorgestellt wird mir Jim Mader, ein netter, älterer Herr, der sich eigentlich so zwischen 85 und 90 bewegen dürfte, auch wenn er völlig fit daherkommt. Gene war amerikanischer Nachrichtenoffizier in Deutschland und kann Geschichten erzählen über den Aufbau der demokratischen Medien nach dem Zweiten Weltkrieg. Das klingt spannend und natürlich erzählt er wie ein Buch und auch über ein Buch.
I have a little book at home. Ich habe noch ein kleines Buch zu Hause, Anleitung zur Kontrolle der deutschen Medienangebote aus dem Mai 1945, unter anderem mit einer Liste, wo Zeitungen aufgebaut werden sollten.
Das war doch aber eine schöne Zeit gewesen.
Es durchzuckt mich. Wie? Sie können Deutsch? Naja, so schlecht und recht. Ein wenig ist noch übrig geblieben, sagt er. Also dann nochmal, wie war das mit den Medien damals beim Wiederaufbau? Wie hat man Leute gefunden, die unverdächtig waren?
Ziemlich kompliziert. Wir haben eine Notiz auf Radio gesendet. Die Militärbehörden machten einen Vorschlag, eine Zeitung im Landkreis Hinterschnopfingen zu gründen. Und Mr. Mader wird in Hinterschnopfingen Montag, Dienstag und so weiter. Dann habe ich auch mich mit Geschäftsleuten, mit Kirchen und so weiter gesprochen, übernahmen.
Und so hat dann alles wieder angefangen, inklusive des Radios. Da kenne ich mich aber nicht so gut aus, sagt er. Radio war die Sache der Briten, die das öffentlich-rechtliche Radio nach dem Vorbild der BBC aufgebaut haben. Wir Amis, so Gene, waren bei Radio nur mit dem AFN beschäftigt und geht vollautomatisch wieder ins Englische über.
We started radio stations in Stuttgart, Frankfurt und München.
Stuttgart, Frankfurt und München waren die Standorte, erzählt Jean. Um senden zu können, hatte man damals den Sendemast des Soldatensenders West beschlagnahmt und dann das erste EFN-Programm im Stuttgarter Postamt an der Neckarstraße eingerichtet. Deutsche Mediengeschichte im Washingtoner Museum. Lebendiger hätte das nicht sein können. Unterwegs im Zentrum der Macht. Und was macht Macht so spannend? Richtig, dass immer jemand damit beschäftigt ist, dieselbe zu unterhöhlen. Dafür gibt's Geheimdienste, Spione und andere seltsame Gestalten. Auch die kann man in Washington ganz öffentlich treffen. Zumindest die von gestern. Dafür gibt es ein gesondertes Museum. Interessanterweise spielt dabei gerade die amerikanisch-deutsche Geschichte eine große Rolle, wenngleich auch mit einem silbernen MG, dem Spion der Spione, gehuldigt wird.
So, jetzt wird's spannend. Wir sind im Museum der Spione, dem International Spy Museum.
Choose an identity from one of the many examples we've prepared in this exhibit.
Fighting has broken out between Polish and German troops on the Polish-German frontier.
Das war der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Damit sind wir mitten in der Nazi-Zeit. Und man hat als Propaganda in den USA auch Zeichentrickfilme darüber gedreht. Adolf Hitler tritt als kleiner Teufel auf. Und der Soldat sitzt im Kochtopf, wie bei den Kannibalen.
So, und jetzt kommen wir zur Abteilung prominente Spione. John Ford, der berühmte Hollywood-Regisseur. Und dazu zählt auch Josephine Baker. Sie war als Spionin in Paris eingesetzt. Hier sehen wir das Porträt einer Deutschen, Marlene Dietrich. Ausgewandert in die USA und als amerikanische Patriotin war sie 1944 im Propagandaeinsatz gegen die Deutschen. Hier sind wir jetzt bei der Invasion, D-Day, wie die Amerikaner sagen. Die Landung in der Normandie. Und auch hier waren natürlich vor allem Spione tätig.
It involved camouflaging the truth in a jungle of lies, leaving the enemy, as Winston Churchill put it, baffled as well as being.
Da gab es dann auch einen Spion, der nie existierte. Major William Martin. Das war ein britischer Spion. Und er existierte gar nicht, er war eine Puppe. Ein Toter, der am Strand von Spanien angespült wurde. Man hat eben die Brieftasche mit allen möglichen Dokumenten gefüllt. Die Deutschen haben diese Dokumente gefunden und haben falsche Pläne über die Invasion darüber bekommen.
Ja, und hier im Keller treffen wir jetzt auf eine spannende Stadt. Berlin, City of Spies, also Berlin, die Stadt der Spione.
The city with the most spies was Berlin. Hugh Montgomery was a case officer.
Und hier wird dann erklärt, wie das denn war mit den vier Sektoren in Berlin und den Spionen, die sich dort tummelten. Und damit sind wir dann auch schon fast in der DDR. Hier steht ein Trabi links in der Ecke und hier tauchen dann Leute auf wie Vera Wollenberger. Eines der Beispiele, wie Menschen in der DDR ausspioniert wurden. 1990 war sie Bundestagsabgeordnete. Aus ihrer eigenen Akte hat sie dann erst erfahren, dass der Stasi-Mann, der sie ausspioniert hatte, kein geringerer war als ihr Ehemann. Die Berliner Mauer. Und hier geht es dann noch weiter. Der sogenannte Cyber War. Die Spione der Zukunft. Hier trifft man dann auch Präsident Obama. Und was sagt er? Eine neue Welt erwartet die USA. Sie werden ausspioniert im Internet. Das Internet hat die Welt
verändert.
Das Spy-Museum macht seinem Namen wirklich alle Ehre und auch hier könnte man Stunden verbringen. Spielerische Elemente sind dabei sehr wichtig, man wird gewissermaßen selber zum Spion ernannt und kann Aufgaben erledigen, aber man muss es natürlich nicht. Gibt auch so genug zu sehen. Überhaupt die Museen der Stadt, das ist ein schier unerschöpfliches Thema.
Wer es historisch-politisch mag, der muss unbedingt das Holocaust-Museum gesehen haben. Rund um die National Mall warten zudem unendliche Angebote. Technik-Freaks möchte ich das Air and Space Museum nahelegen und natürlich kann man rund um den Streifen zwischen Kapitol auf der einen und dem Lincoln Memorial auf der anderen tagelang von einem Museum ins andere wechseln. Nicht vergessen sollte man einen Gang durch den grünen Teil der Mall und auf der Seite Richtung Potomac muss man unbedingt Station am Vietnam Memorial machen. Hier sind unendlich viele Namen von Kriegsopfern eingraviert. Es beginnt optisch fast harmlos mit einer Mauer, die nur ein paar Zentimeter hoch ist. Aber der Weg geht nach unten und die Mauer wird immer höher, die Namen immer mehr und irgendwann wird man regelrecht erschlagen von der Zahl der Menschen, denen hier gedacht wird und die im Vietnamkrieg ihr Leben verloren. Ein Mahnmal für den Frieden. Wer deutsche Forschung betreiben will, der muss unbedingt in ein Museum, das den deutschen Einwanderern oder müsste man sagen Flüchtlingen gewidmet ist. Deutsche Einwanderer haben ziemlich viel zur Entdeckung, Erschließung und Weiterentwicklung der Vereinigten Staaten beigetragen. Die deutschen Wurzeln sind auch überall noch vorhanden, man muss sie nur sehr gut suchen. Gut zu finden hingegen ist das German American Heritage Museum, ein Museum, das sich der Dokumentation dieser deutschen Wurzeln in den Vereinigten Staaten verschrieben hat. Direktor war bis 2013 Rüdiger Lenz. Der Journalist und ehemalige Korrespondent der Deutschen Welle in Washington hatte sich schon während seiner Reporterzeit intensiv mit dem Thema beschäftigt. Da lag es nahe zu forschen und zu dokumentieren. Und die Gründe für die Auswanderung aus Deutschland sind so vielfältig wie die Zeiten so unterschiedlich, sagt Lenz.
Im Grunde genommen zeigen wir einen Dreiklang auf. Die Gründe, die zur Auswanderung geführt haben, die Auswanderung an und für sich und das, was die Deutsch-Amerikaner heute noch ausmachen. Immerhin sind es fast 50 Millionen, 46 Millionen, um genau zu sein, die in der Volkszählung vom Jahr 2000 angegeben haben, dass sie deutschen Ursprungs sind.
Nicht gerade wenige. Aber wann und warum ist man denn überhaupt ausgewandert? Die Gründe sind, so Rüdiger Lenz, die gleichen, die auch heute noch in der Einwanderungsdiskussion hierzulande eine Rolle spielen. Dafür muss man aber großflächig kreuz und quer durch Amerika forschen.
Wir beschäftigen uns natürlich auch mit Philadelphia, wir beschäftigen uns mit Baltimore, den alten Einwanderungshäfen, wir beschäftigen uns mit den Mennoniten, die es heute noch als Amish People, als religiöse Gruppe gibt. Hier gibt es ja viele ursprüngliche. Es sind ja nicht nur die Deutschen, die ausgewandert sind, sondern es sind Deutsche im 19. Jahrhundert, die aus wirtschaftlichen Gründen ausgewandert sind, Deutsche im 17. und 18. Jahrhundert aus religiösen Gründen, die ganz unterschiedliche Entwicklungen hier in diesem Land genommen haben. Und diese sehr vielfältige, diese bunte Geschichte, diese erlebnisreiche Geschichte, die wollen wir hier in großformatigen Geschichtstafeln, in Bildern und in Dokumenten nacherzählen.
Der Zuspruch ist groß und es kommen nicht nur deutsche Touristen, sondern vielmehr die Amerikaner mit deutschen Wurzeln oder auch nur deutschen Tugenden, die einen maßgeblichen Einfluss im Land der damals noch unbegrenzten Möglichkeiten hatten.
Es ist die deutsche Arbeitsethik, das deutsche Handwerk, deutsche Publizisten, die hierhin ausgewandert sind und das amerikanische Zeitungswesen stark beeinflusst haben, um nur drei Aspekte zu nennen, die heute auch Amerika mit ausmachen.
Nun spricht man ja gerne über Amerika vom Melting Pot, der großen Suppenschüssel, in der die unterschiedlichen Einwanderer zur großen amerikanischen Nation zusammengeschmolzen sind. Umso erstaunlicher erscheint es deshalb, dass noch so viele Wurzeln lebendig geblieben sind. Ist die Geschichte vom Schmelztiegel schlicht ein Märchen?
Man darf sich Amerika nicht völlig als nun den Schmelztiegel vorstellen, wo sich die Rassen völlig durchmischt haben. Das stimmt einfach nicht. In Amerika lebt man mehr nebeneinander als miteinander. Und insofern sind manche Viertel, ähnlich wie New York, stark voneinander abgegrenzt.
Eine Erkenntnis, die vielleicht auch uns in der Einwandererdiskussion helfen könnte. Es geht einfach nicht so schnell und keiner kann und will seine ursprüngliche Kultur so mir nichts, dir nichts aufgeben. Einwanderung, ein Thema, das im Moment aktueller denn je ist. Umso unverständlicher die Äußerungen des Möchtegern-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Ohne die unzähligen multikulturellen Einflüsse wären die USA heute nicht das, was sie sind. Das aber erscheint fast vergessen, wenn man den großen Zuspruch zu diesem Kandidaten sieht. Bleibt aus meiner Sicht zu hoffen, dass er es nicht schafft und dass ich auch im Jahr 2017 gerne in die Vereinigten Staaten reisen werde. Apropos Reisen, hin kommt man nonstop von Frankfurt aus mit Lufthansa und mit United Airlines. Per Umsteigerverbindung geht es natürlich auch mit anderen Fluggesellschaften. Der internationale Flughafen Dulles liegt etwa eine Dreiviertelstunde vor der Stadt, wenn man mit dem Auto fährt. Hotels gibt es reichlich in vielen Preisklassen. Berücksichtigen sollte man dabei auch die Unterkünfte am Stadtrand, insbesondere in Arlington, das schon im Nachbarstaat Virginia liegt. Infos und Internetlinks gibt es wie immer hier auf der Homepage www.deutschesreiseradio.com. Danke fürs Zuhören und so long!